Ja, schön, dass Sie nach diesem langen Tag noch ausgehalten haben, um mit uns zu diskutieren. Und wenn Sie gerade erst dazugestoßen sind, dann natürlich auch ein herzliches Willkommen. Ich bin Julia Hahn, ich bin Reporterin und Moderatorin beim Fernsehen der Deutschen Welle. Ja, und ich möchte mit Ihnen gemeinsam in den nächsten 1,5 Stunden circa den Blick ein wenig weiten über Deutschland hinaus. Wir wollen auf die Lage der Pressefreiheit und die Herausforderungen für die Medien in anderen Teilen der Welt blicken. Und ich will das tun mit diesen tollen Kolleginnen und Kollegen hier. Ich fange an bei Patricia Salazar-Figueroa. Sie ist freie Journalistin hier in Berlin und schreibt unter anderem für die größte kolumbianische Tageszeitung El Tiempo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gleich daneben Ladies First. Ines Pohl war viele Jahre lang Chefredakteurin bei der Taz hier in Berlin, ging dann für die Deutsche Welle als Korrespondentin in die USA und ist jetzt Chefredakteurin der DW, also kein Geheimnis, meine Chefin. Hallo Ines, schön, dass wir uns mal außerhalb der Welle sehen. Gleich neben mir Xi Ming, er ist freier Journalist und Autor. Er ist in Peking aufgewachsen. Zunächst haben sie gearbeitet bei China Radio International, sind dann 1987 nach Köln gegangen und haben sich dann 2 Jahre später nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz entschieden, auch nicht mehr nach China zurückzukehren. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch sehr, dass Bartosz Wielinski heute bei uns ist. Er ist der Außenpolitikchef der großen polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Und Sie haben auch einige Jahre hier in Deutschland als Korrespondent Ihrer Zeitung gearbeitet, kennen das Land also auch sehr gut. Schön, dass Sie da sind und mit uns diskutieren. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Medien überall auf der Welt unter Druck sind. Sei es nun, weil sie von Regierungen gegängelt oder gesteuert werden, sei es, weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben oder sei es, weil wir die Bedeutung und Aufgabe der bisherigen Medienwelt in Zeiten von Social Media neu verhandeln. Ich würde diese Runde gerne damit beginnen, dass wir mehr erfahren über die Pressefreiheit in den hier vertretenen Ländern. Und Frau Salazar, ich würde gerne bei Ihnen beginnen, weil ich glaube, dass wir im Gegensatz zu China, Polen und Deutschland hier bei uns eher weniger über Kolumbien sprechen. Wie steht es um die Pressefreiheit in Kolumbien?
Ja, vielen Dank. Ich denke, ja, es ist, um über die Pressefreiheit in Kolumbien zu reden, müssen wir uns erstmal ein bisschen beschäftigen mit dem Land. Ja? Das ist, ist ein Land, das 50 Jahre unter Bürgerkrieg gelebt hat. Es gab Auseinandersetzungen, so heftige Auseinandersetzungen für mehr als 50 Jahre mit zwischen Guerilla, der FARC und der ELN und der Armee. Und es gibt auch ein Drogen gegen die Drogenmafia. Das heißt, Kolumbien parallel dazu zu dem Bürgerkrieg hatte zu kämpfen mit dem Drogenkrieg. Das heißt, die Regierung oder der Staat hat den Drogenkartellen den Krieg erklärt. Und dazu gab es auch eine dritte Konfliktpartei, nämlich die Paramilitärs. Das sind rechtsradikale Streitkräfte, ja, Paramilitärs, glaube ich, sagt jeder was. Es sind die das Land total gespaltet und eingeschüchtert haben. Und deswegen, Kolumbien, in meiner Reflexion, und viele Kollegen sind mit mir einverstanden, Kolumbien ist ein typischer Fall für Journalismus in Zeiten des Krieges. Journalisten hatten zu tun mit solchen Zuständen, ja? Bombardierungen, Ermordung. Mehr als 50 Journalisten wurden getötet wegen der Ausübung seines Berufes. Mit Drogenkartellen, Pablo Escobar, sag Ihnen immer was, glaube ich, hat auch Journalisten ermordet, hat eine ganze Zeitung in die Luft gejagt. El Espectador wurde 1989 so explodiert, weil Pablo Escobar war nicht einverstanden mit der Berichterstattung. Also danach kamen andere Journalisten ums Leben und haben viele, viele Kollegen von mir den Beruf da gelassen, nicht mehr ausgeübt, weil sie fühlten sich tatsächlich bedroht. Nichtsdestotrotz hat die Medien in Kolumbien haben die Medien eine enorme große Leistung erbracht. Ne? Es waren wir wissen viele wie die Berichterstattung wie die Drogen was Pablo Escobar gemacht hatte oder wie die FARC so Leute ermordet und entführt hatte und Korruptionsskandale. Das hat alles die Presse getragen. Das heißt, es ist eine Presse, die sehr unter viele Wasser gewaschen ist und jede Menge Opfer gebracht hatte. Und Ich kann auch nicht über eine perfekte Pressefreiheit. Das sind die Faktoren, das sind so enorm und so groß. Und dazu kommen noch Skandale, wie Korruptionsskandale. Und das Land ist ein Wendepunkt. Es hat einen Friedensprozess mit der Guerilla der FARC und der Regierung stattgefunden. Die Verhandlungen wurden letztes Jahr erfolgreich beendet. Aber jetzt sind wir dabei, die Umsetzung des Friedens. Und müssen wir uns auch auseinandersetzen mit der Realität, dass es Leute gibt, die den Frieden nicht mögen.
Lassen Sie uns über die Rolle der Journalisten in dieser Situation gleich weitersprechen. Herr Xi, von China haben wir im Wesentlichen das Bild, dass es dort keine Pressefreiheit gibt, dass alle Medien unter staatlicher Aufsicht stehen und wer versucht, diese Aufsicht zu umgehen, der wird als Dissident gebrandmarkt und muss mit harten Strafen rechnen. Ist das so?
Das ist so und das ist komplexer. Das ist nicht nur, dass jemand nicht bestimmte Meinung nicht äußern darf, sondern dass vor allen Dingen bestimmte Fakten nicht ans Tageslicht kommen dürfen. Das gilt nicht nur für die Katastrophen. 2014 gab es eine große Explosionskatastrophe in der Hafenstadt Tianjin. Es waren einige sehr mutige Journalisten, die das versucht hatten, mit Fotos zu belegen. Sie wurden dann sofort gegängelt und einige kamen für einige Monate in Haft. Das ist schon so. Und wenn man dann weiter differenziert, gibt es jetzt eine dritte Ebene, was die Journalisten nicht mehr machen dürfen, nämlich bestimmte Themen anstimmen. Hm. Vorher war das die Meinung, sie dürfen die Meinung nicht äußern. Dann waren das die Fakten, die sie nicht berichten dürfen. Und jetzt sind das ganze Themen, also beispielsweise Tibet. Hm. Oder wenn es mal eine Attacke gibt, Terror. Neuerdings war das ein sehr merkwürdiges Tabu für Mini Depot, also diese amerikanische Cartoon-Figur, einen Bär.
Winnie the Pooh, ja.
Winnie the Pooh, weil diese Winnie the Pooh zufällig mit Xi Jinping, Staatspräsidenten, verglichen wird.
Autsch.
Im positiven oder im negativen Sinn, das ist noch nicht klar. Und plötzlich ist das Thema Winnie the Pooh Tabu. Also niemand darf das nochmal ansprechen. Also das weitet sich immer mehr aus und das geht auch tiefer in die Gesellschaften hinein. Mhm. Jetzt kurz vor dem Parteitag haben wir jetzt mit Hilfe von Journalisten aus Hongkong ermittelt, dass ungefähr 47 Themen nicht mehr angesprochen werden dürfen. Weder in der eine Richtung zugunsten der Partei, natürlich erst recht nicht gegen die Partei. Generell sind die Themen weg. Und das macht die Gesellschaft viel unsicherer, weil man, wenn man also innerhalb des Themas frei bewegen kann, nur bestimmte Meinung nicht sagen kann, dann kann man sich etwas ausdenken. Man kann Anspielungstexte verfassen, man spricht vielleicht ein Ausland an, das das gleiche Thema hat und man meint eigentlich die eigene Politiker. Oder man spricht ein Stück historisches Material an, meint aber die Gegenwart. Aber jetzt ist die Zensur so ausgeweitet worden, dass bestimmte Themen weg sind. Und ich glaube, der nächste Schritt ist die Diskurse. Also nicht nur dieses Thema, sondern auch die entsprechenden Themen dazu gehören. Es gab ein sehr, sehr schönes, ironisches Zitat von einem chinesischen Schriftsteller aus den 1930er Jahren. Er schreibt, dass der Diktator, er meinte den damaligen Diktator, sich hier sehr erfinderisch alles einfällt lässt. Und da gibt es ein Thema, worüber man sprechen darf, nämlich über Wind und Mond. Mhm. Ja. Also man darf über Wind und Mond sprechen und schreiben. Und dieser Schriftsteller hat einen Text damals verfasst über Wind und Mond. Er sagte, wenn der Wind schnell weht, begünstigt das den Räubern ihrem Wettwerk. Und wenn der Mond düster ist, den Dieben. Und dann wurde er zensiert und er hatte gefragt, ich habe nur über Wind und Mond geschrieben, nicht wahr? Es ist doch explizit zugelassen, erlaubt. Warum ist es nicht erlaubt? Ich habe neuerdings mit zwei Kolleginnen aus China gesprochen und eine sagte mir plötzlich, Shiming, wir sind fast schon so weit.
Also ich sehe, die Zensur weitet sich auf erst waren es die Meinungen, die Themen, jetzt die Diskurse und es wird wahrscheinlich für die Journalisten dann auch immer schwieriger zu wissen, was darf man, was nicht. Bartosz Wieliński, Polen hat seit 2 Jahren eine neue Regierung und ist seitdem bekannt und in den Schlagzeilen als das europäische Land, das EU-Land, das die Axt anlegt an die Pressefreiheit. Erklären Sie uns, was ist da los?
Ja, das ist besonders traurig, weil noch vor 10 Jahren hätte ich mich nicht vorstellen, dass ich werde in Begleitung von Kollegen aus China und aus Kolumbien auf einem Plenum über Pressefreiheit sitzen müssen. Deutsch, was ist denn das? Wir waren schon ein Musterland für die ganze Welt. Wie kann man demokratische Transformation aus einem kommunistischen Feldstaat zu einer blühenden Demokratie machen? Und jetzt landen wir fast zurück in alten Zeiten. Weil wenn man die Tagesschau, also die Hauptinformationssendung im staatlich, also noch öffentlich-rechtlich, aber in Wirklichkeit staatliche Fernsehen sehen, da diejenigen, die alt genug sind, um sich zu erinnern zu können, sie sehen genauso eine Kopie von Tagesschauen aus kommunistischen Zeiten, eine aktuelle Kamera auf polnischer Weise. Also das ist wirklich die Traurigkeit der Lage in Polen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien schon 5 oder 6 Wochen nach der Machtübernahme von der Partei von Herrn Kaczynski, von der Partei Recht und Gerechtigkeit, eine Partei, die Recht in den Namen hat, die öffentlich-rechtlichen Medien werden total unter Kontrolle gebracht und jetzt dienen ausgerechnet aus einer Propagandamaschine für die Regierung. Sind direkt in der Regierung unterstellt und machen das, was befohlen wurde. Und 200 oder mehr als 200 Journalisten wurden in der Zwischenzeit entweder gefeuert oder zum Rücktritt gezwungen. Es gibt noch Entlassungen. Weil es passiert sich oft, dass aus Versehen zum Beispiel ein Journalist der öffentlich-rechtlichen Medien eine zu schwierige Frage an Ministerpräsidentin oder andere wichtige Politiker stellt. Dann fliegt er sofort raus. Man redet nur schlecht über Opposition, man redet nur schlecht über Angela Merkel. Vielleicht Sie wissen das nicht als Berliner, aber in unserer Propaganda, es wurde mehrmals gedeutet, dass die Berliner Angst haben, seine Wohnungen nachts zu verlassen, wegen die Banden von den Flüchtlingen, von den Muslimen, die Angela Merkel reingeholt hat. Das ist fast in den Medien. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich zurück nach Hotel kommen soll, weil es dunkel ist und vielleicht die Flüchtlinge sind schon da. Sie werden mich ja hoffentlich nicht vergewaltigen, aber zumindest schlagen. Aber so ist ein Fazit. Also die Frauen sind vergewaltigt worden, so wiederholt man ständig. Sie haben hier einen Korrespondenten, der versucht sogar nicht, das zu widersprechen. Ja? Aus der deutschen Medien, durch die offiziellen Kanäle, bekommen wir keine Zitaten von der Presse, kein Presseschau, kein Pressespiegel, das ist alles ja sozusagen zensuriert, also Deutschen sind zu Feind geworden, Europäische Union ist auch böse, ja, die Amerikaner unter Trump, das ist wirklich ein toller Alliierter, Trump war schon in Polen im Juli, ja, die Russen sind nicht so schlecht, das kann ich nicht fassen, weswegen so wenig Hass gegen Russen gibt, da könnte so irgendwelche Verschwörungstheoretiker konnten was mir erklären. Und was übrig geblieben ist aus dieser blühenden Medienlandschaft, sind die privaten Medien. Sind die privaten Medien, die noch nicht also entrüstet wurden. Das heißt, wir könnten normal arbeiten. Ich schreibe, was ich eigentlich will, was ich für Rechte behalte. Keiner von der Regierung darf meine Arbeit beeinflussen, direkt. Aber die haben auch die Möglichkeiten, zum Beispiel die irgendwelche Zusammenarbeit zwischen staatlichen Unternehmen und Gazeta Wyborcza oder anderen liberalen Medien ist untersagt. Also die hatten jegliche Vereinbarungen mit uns sofort gekündigt. Wir kriegen keine Anzeige von dieser Unternehmen. Wir kriegen keine Anzeige von der Regierung. Also von der Regierung. Der Regierung ist ja, die Regierung hat ja Pflicht, die Leute zu informieren, ja. So gibt diverse Informationskampagnen der Regierung. Und sie sollten sich in Medien die breite Reichweite einfach einzeigen lassen. Aber die machen das nicht, weil sie uns einfach aushungern wollen. Wenn es geht um den Zugang zu den Informationen, ist auch erschwert. Also wir bekommen keine Interviews bei Ministerpräsidenten, bei Außenminister, bei Stadtpräsidenten. Herr Kaczynski redet auch nicht mit uns. Im Parlament hat man versucht, den Zugang für alle Journalisten zu beschränken. Gott sei Dank, das wurde gestoppt. aber es gab sogar einen Versuch, damit die Journalisten sich nicht frei im Korridoren vom Parlament bewegen könnten. Man wollte sie alle in meinem Pressezentrum einfach sperren und damit sie nur mit ausgewählten Politikerleute sprechen dürften. Ja. Und dazu kommt auch das, dass die Regierung plant eine Repolonisierung der Medien oder Dekonzentration. Viele Medien in Polen gehören entweder zu den Deutschen, zu den Amerikanern, auch zu den Franzosen. Sie wollen die Unternehmen zwingen, seine Anteile im Markt zu verkaufen, damit die Medien endlich polnisch werden und die polnische Sichtpunkt, nicht polnische, nicht die deutsche, nicht die französische Sichtweise verbreiten. Also momentan, wir als Journalisten der liberalen privaten Medien haben wir volle Pressefreiheit in Polen, aber die Bedrohung, die kommen könnte, ist ja groß. Und die Kollegen in der Türkei sagen, das hat sich gleich begonnen in der Türkei vor Jahren, als Erdogan zu Macht da gestiegen ist. Das konnte, hoffe ich, wird nicht, aber das konnte sich gleich so in Polen enden. Trotzdem, dass wir Mitglieder der Union, Europäischen Union sind. Ja.
Polen ist ja auch in diesem berühmten Ranking für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen dramatisch abgerutscht. Ich hatte das nochmal nachgeschaut, Platz 18 2015 und jetzt 2017 Platz 54. Ines Pohl, als Chefredakteurin der DW, kommen Sie viel rum, tauschen sich aus mit Journalistinnen, Journalisten auf der ganzen Welt, auch wenn Sie das jetzt hier so hören. Welche Entwicklungen machen Ihnen Sorgen?
Ja, letztlich ist es jetzt für Sie so eine kleine tägliche Redaktionskonferenz der Deutschen Welle, die Sie hier erleben können. Die Deutsche Welle berichtet ja in 30 Sprachen. Ne? Und es sind natürlich ganz viele Regionen, Weltregionen, die von totalitären Staatsführern gelenkt werden, wo Pressefreiheit traditionell schwierig ist. Aber sie verfolgen natürlich alle intensiv die politischen Entwicklungen und leider ist Polen da überhaupt kein Einzelfall. Ich war jetzt gerade so ein bisschen am Rumreisen und habe die Redaktion besucht, war in Albanien, eine dramatische Zuspitzung in der Ukraine. Es ist richtig übel. Selbst in Südafrika, dieses große Land, ne, dieses große, hoffnungsvolle Land, na, da sind die staatlichen Medien extrem unter Druck. Also es gibt wirklich nur noch ganz wenige Länder, wo man sagen muss, da wird die Deutsche Welle nicht gebraucht. Weil wir ja in der Tat versuchen, genau, einige von Ihnen arbeiten ja auch immer wieder für uns, unterstützen unsere Arbeit, genau in die Zielregionen reinzusenden, wo es eben keine freie Presse mehr gibt. Türkei, Julia Hahn, Sie sind selber immer wieder da, Sie kennen die Situation sehr, sehr gut. Auch da ist die Deutsche Welle natürlich extrem unter Druck. Das geht so weit, dass wir haben natürlich auch immer viele Ortskräfte vor Ort. Ne? Wir haben nicht nur deutsche Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, sondern auch viele Ortskräfte, dass wir uns zum Teil überlegen müssen, können die überhaupt noch für uns schreiben? Müssen die unter Pseudonym schreiben? Darf man unter Pseudonym veröffentlichen, wenn es anders nicht geht? Also die Situation ist nicht gut. Wenn man zurückgeht zu der Fragestellung Medien und Journalismus als Barometer für Demokratie. Ich dachte früher immer, man merkt, ob ein Staat wirklich demokratisch ist oder nicht oder ob die demokratischen Strukturen bedroht sind, daran, wie mit Minderheiten umgegangen wird, wie mit Frauen umgegangen wird, wie mit der Religionsfreiheit umgegangen wird. Aber Pressefreiheit, Freedom of Speech, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Zeichen, ganz, ganz großes Barometer, was uns dann zeigt,
aber wenn Sie, wie es aussieht. Nach allem, was Sie da erlebt haben, was wir jetzt hier gehört haben, würden Sie sagen, dass Deutschland in Sachen Pressefreiheit ziemlich gut dasteht?
Vergleichsweise auf jeden Fall. Also ich finde, durch unsere öffentlich-rechtliche Struktur haben wir eine große Abdeckung nach wie vor in der Fläche. Die ist extrem wichtig und ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, wie wichtig das ist. Und da hilft ein Blick in die USA. Sie haben das erwähnt, ich habe da berichtet für die Deutsche Welle über den Wahlkampf. Ein Problem ist natürlich, dass es kaum mehr lokale und regionale Medien gibt, weil die alle pleite sind. Ne? Und da fängt natürlich dann auch sozusagen die Kontrolle der fünften Gewalt an, dass man einfach guckt, wie korrupt ist denn dieser Bürgermeister? Warum ist es denn sein Neffe, der die Autobahn baut? Also das ist für mich wirklich die Ebene. Ich habe selber bei einer Regionalzeitung volontiert und sage aber immer, da fängt wirklich die Journalistin, das kennen Sie aus Kolumbien besser. Wenn das fehlt, ne, das ist dann sozusagen das Grundübel. Ich will nicht sagen, dass in Deutschland alles gut ist und wir werden ja vielleicht nachher auch diskutieren mit den anderen, aber vergleichsweise, natürlich. Besteht bei uns die Pressefreiheit. Bei uns ist, glaube ich, eher ein Problem der finanzielle Druck. Ne? Also dass es da natürlich auch Probleme gibt, dass Zeitungen dicht machen, dass kleine Sender vielleicht dicht machen müssen. Mhm. Aber tut mir jetzt leid, da gibt es jetzt kein knackiges Zitat. Aber
das
ich
können
finde,
wir uns ja von Patricia Salazar holen. Das
reicht schon noch ganz gut aus.
Patricia Salazar, wie sehen Sie das? Sie haben auch einen guten Blick auf Deutschland, leben seit vielen, vielen Jahren hier. Und Sie haben mir vorhin erst erzählt, also über Pegida will auch das kolumbianische Publikum sehr viel hören.
Ja, natürlich. Ich habe oft darüber berichtet, weil ich da sah da ein sehr ungeheures Phänomen. Hat mir sehr wehgetan, das zu sehen, wie die Leute marschierten in Dresden und die Presse als Lügenpresse beschimpft hatten und Pinocchio und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Parallel, was ich beobachte zu Kolumbien und in Deutschland auch betrachte, ist, die Glaubwürdigkeit geht verloren. Die Leute verlassen sich nicht mehr an Journalisten. Kritisieren sie oft und oft ohne Gründe oder ohne Gründe, wahrscheinlich wird es immer geben, aber nicht so schwerwiegend, damit die Leute denken, nee, ich kaufe keine Zeitung mehr, ich lese nicht mehr Der Spiegel oder Die Zeit oder Die Welt oder was weiß ich. Ich ernähre mich selber von meinen eigenen Nachrichten. Ich höre einfach, was ich hören möchte. Und ich wähle so in Facebook und in meine sozialen Kanäle nur die Beiträge, die meine eigene Meinung widerspiegeln. Und die Journalisten können sonst machen, es interessiert mich nicht. Ich bin beschimpft worden von Leuten hier auch, die Journalismus, oder die, mit denen ich gesprochen habe über Journalismus, und die haben gesagt, ah, Journalisten, was ist das? Ich meine, ihr seid da, und so weiter. Und dann ist meine, man bleibt, ich beobachte dieses Phänomen seit ungefähr 6 Jahren. Ne? Ich weiß es nicht, ich habe nicht gemessen, inwieweit Facebook und die sozialen Medien viel zu tun beigetragen haben, dass die Leute sich einfach nur so, je breiter die Gesellschaft oder die Erreichbarkeit viele Menschen sind, dann versuchen die Leute sich einfach nur sich zu finden und sich zu verstärken von Leuten, die ihre Meinung sind. Und Journalisten sind nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, das ist Journalismus, ein professioneller Journalismus, ist die Atmung einer Demokratie. Nicht jeder kann Journalist sein, genauso wie ich Arzt hier, ne, als Arzt fungieren darf. Oder als Handwerker, wenn sie mir einen Tisch geben, werde ich nichts machen können, außer die zu reinigen. Oder? Aber dann, viele denken, Journalismus geht es darum, ein Foto zu machen, eine Legende zu schreiben und so. Und dann haben sie einen Beitrag. Und das ist eine große Gefahr, nicht nur in Kolumbien, Lateinamerika, sondern ich glaube in Deutschland auch.
Lassen Sie uns bei diesem Blick von außen auf Deutschland, den ich immer ganz wichtig finde als deutsche Journalistin, dass mir auch die Kollegen aus dem Ausland mal sagen, wie sehen Sie das hier, Herr Wielinski, als wir Anfang der Woche telefoniert haben, da haben Sie gesagt, ich wünschte mir eigentlich deutsche Zustände in Sachen Pressefreiheit für Polen. Ich beneide meine deutschen Kollegen, weil ja auch die Lage der Presse oft was über die Gesellschaft aussagt und die Öffentlichkeit, die diese Presse vielleicht konsumiert. Was meinen Sie damit konkret?
Ja, weil hierzulande, das glaube ich, hoffe ich, das würde kein Politiker sich wagen, Journalisten zu beschimpfen. Oder
mittlerweile schon.
Also,
der Rubikon ist überschritten. Also ja, es gab hier schon auch den einen oder anderen Fall, glaube ich.
Also mit der AfD werdet ihr ganz andere Welt erleben. Da bin ich sicher, von unserer Erfahrung kann ich das sagen, dass das, was diese Damen und Herren veranstalten werden im Bundestag, das wird für viele von euch ganz neu. Aber wir haben das schon seit längeren Zeit in Polen. Die Populisten ticken überall gleich. Ja. Und alle wollen uns in eine bessere Vergangenheit bringen. Ja. Das ist auch gemein. Die AfD, Kaczynski, Le Pen, Trump, sie alle denken an die Zeiten, als die Länder groß waren. Ja. Gut, aber was ich über die deutschen Medien zu sagen habe, also ich glaube, dass die Journalisten hier sind souveräner, ja, unabhängiger von dem Macht. Obwohl, es gab auch die Skandale in Deutschland, die Fall Brender, ZDF, seine Abberufung von 2010, denke ich, das war auch die Sache, die frustrierend war, ja, und peinlich. Aber so eine sogenannte Reform der Medien, die in Polen ganz in Gang gesetzt wurde, unter Begründung, dass die Regierung braucht, eigene Medien zu haben. Die Journalisten sind nicht Diener von Regierenden. Die Journalisten dienen nicht die Politik, Journalisten dienen der Gesellschaft. Und die Politik hat keinen Anspruch auf eigene Medien. Das sind die Umstände vielleicht aus Russland, aber aus der Dritten Welt, aber nicht aus der Europäischen Union. Und das wollte ich sagen, wenn ich sagte, dass ich Menschen beneide. Ich beneide solche Freiheit, auch in öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie unabhängig von der Regierung seine Arbeit ausüben können. Ich glaube, dass viel, was in Polen passiert ist, würde in Deutschland völlig unannehmbar. Also stellen Sie sich vor, ein Interview im Tagesschau, hier sitzt die Pressesprecherin der regierenden Partei, sie wurde befragt, dann versuchte die Journalistin ihn unterbrechen, sie machte nur das. Und die Journalistin ist sofort geschwiegen. Ja, das ist zu sehen auf YouTube. So. Und so funktioniert das in öffentlich-rechtlichen Medien. Mhm. Ist das normal? Ist das europäisch? Ist das demokratisch? Ja.
Ich frage das vor dem Hintergrund, weil wir ja in Deutschland erlebt haben, zum Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, dass da auch eben viele Menschen die Medien hier als Teil der Regierungspolitik wahrgenommen haben und nicht mehr als objektives Korrektiv. Und wir sehen das auch von AfD-Politikern, die jetzt im Bundestag sitzen. Da kommt das Wort Lügenpresse her. Da muss man sich doch schon fragen, Ines Pohl, ob nicht die Medien hier in Deutschland sich auch neu aufstellen, neu kalibrieren müssen, ob wir umdenken müssen, auf unser Publikum mehr schauen.
Ich glaube, wir müssen uns schon klar verorten, aber wir müssen auch präzise sein, was Pressefreiheit ist und dann auch was auf der anderen Seite, was daraus gemacht wird und wie sozusagen der öffentliche Diskurs gestaltet wird. Und warum, welche Medien wie versuchen, Quote zu kriegen. Das sind aber, finde ich, unterschiedliche Dinge. Hier kann man schon schreiben und sagen, was man will, ohne dass man Gefahr läuft, in den Knast zu kommen oder noch Schlimmeres. Also insofern finde ich so Freedom of Speech, auch wenn wir besondere Regeln haben, die dann natürlich auch manche Menschen irritieren, dass manche Dinge hier nicht geschrieben werden dürfen, aber brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber grundsätzlich ist hier die Pressefreiheit gegeben. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass unsere Berichterstattung, unsere wirklich freie, unabhängige Berichterstattung nicht bedroht ist. Aber ich glaube weniger durch jetzt eine Staatsmacht sozusagen von oben, sondern ich sehe die Gefahren da viel eher in uns selbst. Es geht um Quote, es geht um Aufmerksamkeit, es wurde angesprochen, das große Problem, wie kommen wir rein in diese Bubbles, ne? Wie erreichen wir die Menschen, die sich nur noch von ihren eigenen Facebook-Freunden informieren lassen und losgelöst sind und dann ganz bestimmt, wie werden wir mit der AfD im Parlament umgehen, die natürlich von da aus, da gebe ich Ihnen völlig recht, den öffentlichen Diskurs nochmal ganz anders prägen können. Ich finde aber auch, dass wir uns, gerade weil das so eine große Herausforderung und eine unbekannte Herausforderung für uns deutsche Journalistinnen und Journalisten ist, immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass wir Journalisten sind und keine Aktivisten. Und das ist jetzt, glaube ich, eine ganz große Gefahr, wie wir sozusagen mit diesem Phänomen künftig umgehen werden, dass da Leute im Parlament sitzen, die wir schlimm finden.
Und ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht ein Punkt, den einige Kollegen vielleicht anders sehen, das Selbstverständnis von Journalisten. Denn gerade in repressiven Regimen, über diesen Begriff kann man streiten, werden Journalisten mit Opposition gleichgesetzt. Es wird ihnen also eine politische Rolle quasi zugeschrieben. Ist das so in China, würden Sie sagen, das trifft zu, der Journalist, der regierungskritisch, regimekritisch ist, ist automatisch in dieser Aktivistenrolle?
Nein, ganz bestimmt nicht. Die meisten chinesischen Journalisten sind nicht verhaftet worden wegen Meinungen. Das zeigt sich auch die Statistik. Mhm. Die meisten sind verhaftet worden, weil sie entweder über bestimmte Fakten berichtet haben. Also sie haben eigentlich nur die Fakten genannt. Also die zum Beispiel Fotos von dieser Explosion gezeigt haben, sie haben keinen Kommentar gegeben. Sie haben nur Datum, Ort, Foto gezeigt. Hier ist Explosion. Sofort ist jemand verschwunden. Ja. Natürlich gibt es auch Leute, die wegen Meinungen verhaftet worden sind, aber die sind keine Journalisten. Das sind Autoren, das sind Anwälte, das sind normale Bürgerinnen und Bürger, die da zu irgendetwas eine Meinung geäußert haben. Ich glaube vielmehr, dass die Kraft der Fakten ein großes Thema ist. Auch in Deutschland, auch in Amerika, nicht ohne Grund ist diese Debatte über Fake News so wichtig. Ja, also was sind wirklich Fakten? Warum sind die Fakten so wichtig? Ich stelle immer wieder mal fest, dass, das ist vielleicht ein anderes Phänomen, aber dass zum Beispiel in deutschen journalistischen Szenen, auch in Redaktionen, oft nicht darauf geachtet wird, was wirklich Faktum ist und was schon Meinung ist. Mhm. Ja, also diese pure Faktenbericht wird immer weniger, es wird immer Meinungsbericht. Also ein Faktum gleich zwei Meinungen dazu. Das hatte vielleicht auch gute Gründe, so zu berichten, aber ich finde, in dieser Zeit, wo sogenannte postfaktische Stil sich breit machte, ist also schon die Feststellung, was ist Fakten, so wichtig. Also ein Phänomen, vielleicht ist es nur mein privates oder mein subjektives Empfinden, ist die Senderzeit. Also heute Morgen habe ich einen Anruf bekommen von einem öffentlichen rechtlichen Sender. Die Kollegin war sehr freundlich und sagte, ja, Trump ist in Peking, kannst du nicht innerhalb von 3 Minuten mal ein Stück machen?
Über die USA-China-Politik.
Ja, und zwar wollen wir folgende Fragen beantwortet wissen. Also, hat China Angst vor Trump? Hat Trump Angst vor China? Und vielleicht noch dritte, was spielt die Wirtschaft eine Rolle? Innerhalb von 3 Minuten. Es ist nicht leicht. Ich gebe gerne zu. Und ich habe kaum noch eine Tatsache zu Ende geschildert. Ich habe noch nicht begonnen, eine Meinung zu äußern. Da äußert diese Redakteurin, diese Kollegin, sagte, Herr Schimming, wir haben nur 3 Minuten.
Ja, das ist also gut. Haben Sie die Herausforderung angenommen am Ende? Oder?
Nee, ich hab die Herausforderung angenommen. Ich habe gesagt, dann kürzen wir auf eine Frage runter. Mhm. Ja? Wir behandeln nur eine Frage, aber dafür stellen wir eine grundsätzliche Set von Tatsachen erst fest. Und danach können wir immer noch diskutieren, wie wir dazu stehen oder auch nicht. Aber diese Schnelllebigkeit des aktuellen Journalismus, diese Irrglaube, niemand hört über 3 Minuten hinaus noch zu, das setzt auch einem sehr gesunden Journalismus zu, weil natürlich innerhalb von 3 Minuten niemand eine sehr komplexe Tatsache beschreiben kann. Versuchen Sie mal, die südchinesische Konflikte im südchinesischen Meer mal innerhalb von 3 Minuten zu schildern.
Im TV ganz besonders.
Sie kommen ja nicht mal mit den Ländern klar. Ne? Ja, so. Ne? Und dann ist es natürlich auch, ich finde das auch sehr, sehr wichtig, und was Sie sagten, das trennt uns von den Aktivisten. Das trennt uns sehr, sehr stark von Aktivisten. Wir können sehr gerne lange auch bei den Fakten bleiben. Wir müssen nicht unbedingt eine bestimmte Meinung begünstigen und einen anderen verdammen. Aber solange wir bei den Tatsachen bleiben, solange sind wir noch keine Aktivisten. Also ich erinnere mich noch sogar bei der Deutschen Welle, ich war bei der Deutschen Welle, in die China-Redaktion, da gab es einen Chemieunfall entlang einem internationalen Fluss. Wir waren eigentlich sowieso schon zu spät. Alle Medien waren schon dabei über das Thema. Und da kam der Redaktionsleiter zu mir und sagte, Schimming, können wir da noch ein Stück machen dazu? Und wenn wir nicht machen, dann sind wir irgendwie draußen. Wir sind nicht bei diesem Mainstream. Aber was sollen wir denn machen? Alles ist schon geschrieben. Dann habe ich ihn gefragt, alles? Wissen wir wirklich alles? Wissen wir so, wie die Medien das beschrieben haben? Und dann fragt er, was meinst du denn? Dass ich bin ja ein Laie, aber ich habe einen Zweifel. Also 10 Tonnen Benzol sind im Winter bei minus 25 Grad in einen Fluss gelangt. Der Fluss ist zugefroren seit 2 Monaten. Wie kommen denn diese 10 Tonnen da rein? Ja, wissen wir wirklich, wie sie da reingekommen sind? Nein, wir wissen es nicht. Außerdem ist es Benzol. Denn Benzol ist nicht lebensgefährlich. Benzol ist krebserregend. Aber am Unterlauf ist eine große Stadt mit 7 Millionen Menschen von Trinkwasserversorgung gekappt. Es muss eine aktuelle Lebensbedrohung geherrscht haben. Und allein von dieser Tatsache ausgehend müssen wir annehmen, dass es nicht Benzol ist oder nicht allein Benzol sein kann. Aber alle Medien berichten von Benzol. Mhm. Dann sagt der Herr Schimming, das dauert lang. das dauert so lang. Ja, das ist halt so. Und nach 2 Wochen Recherche, zum Glück, haben wir mindestens einmal für die Deutsche Welle eine eine exklusive Bericht zustande bekommen. Nämlich, es war kein Benzol, es war Trinibenzol. Hochgiftig. Eine kleine Dosis kann gleich sehr viele Menschen töten. Also diese Tatsache feststellen, machte uns noch keine Aktivisten. Es macht uns aber guten Journalisten.
Tatsächlich. Aber Herr Schmink, ich würde Ihnen trotzdem, wenn ich darf, Julia Hahn, eine Sache ergänzen. Ich finde, Sie haben völlig recht. Also Fakten, 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 rausgehen, recherchieren, sich die Zeit nehmen, die Zeit einfordern, zu sagen, die Geschichte mache ich nicht, wenn ich nicht die entsprechende Zeit habe. Also auch da die individuelle Verantwortung. Aber ich finde, es ist doch ein bisschen komplizierter. Deswegen, weil es natürlich auch darauf ankommt, über welche Fakten wir berichten. Also es geht auch schon um den Mix. Gucken wir halt auch mal irgendwo hin, was uns jetzt eigentlich nicht so ganz ins Weltbild passt. Müssen wir vielleicht auch mal feststellen, an der einen oder anderen Stelle hat vielleicht Donald Trump doch auch recht. Ne? Und hören wir dann auch mal Menschen zu, die sagen, ich habe Angst, wenn ich in Merkels Berlin nachts auf der Straße unterwegs bin. Also es ist, ich gebe Ihnen recht, aber ich würde es gerne um diese Problematik ergänzen.
Ja, nee, ich stimme Ihnen völlig zu. Ich glaube, Fakten sind sehr, sehr unangenehm. Wenn wir unter Fakten schon selektieren. Ja, ja, ist halt so. Ja.
Also, für die Sie fürchten.
Ja, gut, aber
ja, ich würde die Frage gerne noch an Sie weitergeben, Herr Wielinski.
Ja.
Ich meine, Sie und Ihre Zeitung werden oft als das letzte Bollwerk, große Bollwerk gegen diese Einschränkungen der Freiheiten in Polen beschrieben. Sehen Sie sich in dieser Rolle?
Ja, und deswegen bin ich stolz auf meine Zeitung und meine Kollegen. Wir sind der Bollwerk der Demokratie. Also nicht die einzige, Gott sei Dank. Es gibt andere Medien, die mit denen gemeinsam wir also agieren. Ich will nicht die kämpferische Worte benutzen, aber manchmal sieht es so aus, dass Sie gegen uns, wir gegen Sie, Kampf um Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Und das könnte vermutlich für Leute, die außer Polen das Ganze beobachten, problematisch. Ne? Ich habe mich mehrmals mit deutschen Kollegen konfrontiert und die Frage war, wie konntest du die kämpferische Worte benutzen in Berichte?
Wie kann man dann noch
Wie kann man aktiv Journalist sein? Aber wie kann ich nicht das sein? Ich bin auch Bürger dieses Landes, erstens. Es geht nicht, ob ich unterstütze diese Partei oder die andere. Ich hätte gar nichts gegen diese Regierung, wenn die erstens Verfassung nicht gebrochen wäre, wenn die Rechtsstaatlichkeit gewährleistet würde, wenn die volle Demokratie, wenn die Demokratie für die Partei Recht und Gerechtigkeit bedeutet nur, dass die haben Wahl gewonnen und jetzt konnten sie alles durch Parlament einfach abstimmen lassen. Dass die Mehrheit kann alles tun, wenn sie ein demokratisches Mandat hat. Ja? Also es gibt die Diskussion in Polen, ob zum Beispiel das Wahlrecht nicht geändert werden sollte. Selbstverständlich damit, dass diese Partei, die jetzt regiert, auch wieder sicherlich wieder gewählt wird. Wird das auch eine Demokratie sein, wenn Wahlrecht so modifiziert wird wie in Ungarn zum Beispiel, damit der Sieger einer Partei gewährleistet wird? Wird das nicht. Ja? Also ich hätte gar nichts gegen diese Partei, diese Regierung. Ich würde ausschließlich mich mit Deutschland, Österreich und Schweiz beschäftigen, wie ich das früher machte. Aber die Zeit ist gekommen, während diese Grundwerte in Gefahr stehen. Und ich glaube, dass der Bürger und der Journalist, der extrem wichtige Verantwortung von seiner Gesellschaft hat, darf nicht schweigen. Ja? Ich verwechsel die Fakten nicht, ich manipuliere nicht, ich stelle die Wahrheit dar. Aber das Problem ist, dass ich stehe auf einer Seite einer Konfrontation. Und die Regierung, wer Möglichkeiten haben wird, und wir wissen, dass es versucht wird, wird alles tun, um meine Zeitung einfach stillzulegen und die Journalisten aus liberalen Medien einfach rausschmeißen oder zwingen, Beruf zu verlassen oder, weiß nicht, auswandern. Das ist auch klar. Also, und diese Konfrontation, ich glaube, dass die ehrliche Leute dürfen nicht sagen, es geht mir nicht an, ich bin Journalist und jetzt werde ich die Thesen gleichsetzen. Opposition, Regierung, flache Erde, runde Erde. Nein, das geht nicht.
Nun haben wir ja als Journalisten auch nicht mehr das Monopol auf die Fakten und auf die Informationen in Zeiten von Social Media. Wir beobachten das in Deutschland jetzt seit Jahren und ich habe das Gefühl, wir fragen uns immer noch jeden Tag, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Wie gehen wir mit den Leuten, die auf Facebook zum Teil sehr hasserfüllt kommentieren, um? Über welche Kanäle verbreiten wir welche Berichte, was promoten wir und so weiter? Ich würde da auch gerne nochmal die Perspektive aus Ihren Ländern erfahren. Patricia Salazar, wie hat Social Media, wie hat Facebook, Twitter die Medienlandschaft in Kolumbien verändert?
Total verändert. Es ist ein Phänomen und das kam sehr überraschend und genauso wie die Fake News, wie eine Lawine, ja, die Medien, die sozialen Medien versorgen quasi den Leute und auch den Journalisten. Das heißt, viele Politiker geben keine Interviews mehr, sondern twittern was. Ja? Das kennen wir ein berühmter Beispiel in Amerika, aber es ist nicht der einzige. Sondern es gibt jede Menge Leute, die einfach nur etwas, ein Statement da, und dann müssen die Journalisten sich mit Twitter oder mit einem Beitrag von der Facebook Live oder irgendwas. Und das ist eine Entfremdung, eine totale Entfremdung. Und da ist es keine Zeit zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu sagen, warten Sie mal, konfrontieren wir das mit den sogenannten Fakten. Es ist, wie wahrhaftig ist das, was bringt das? Sondern es ist diese Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, ne? Hat sich sehr erhöht. Und dann kommen die Journalisten nicht mehr klar damit. Und deswegen müssen sie so schnell wie ein Twitter oder ne, so. Und das kann nicht gut gehen. Es hat sich total verändert und es gibt einen Kodex, wird eine Initiative zur Zeit in Kolumbien verfolgt, die sagt, also wir nehmen keine Twitter wahr. No? Radiosender machen sehr gerne auch, aber Journalisten, Printjournalisten haben so versuchen, sagen, nein, wir müssen da in erster Stelle das Interview, zumindest am Telefon oder das Interviewpartner oder der Regierungsvertreter, ans Telefon bekommen, zumindest. Es kann nicht sein, dass es einfach nur digitalisiert wird und dass ich mich zufrieden geben kann, was zum Beispiel für Deutschland, was Frau Merkel twittert. Das geht nicht. Aber das ist eine große Gefahr. Das kommt auch und die Leute, die Gesellschaft unterstützt den Journalismus nicht. Möchte ganz schnell teilhaben, teilnehmen, teilbekommen oder die Information bekommen und dann sind die etliche Werte verloren, no? Und etliche Arbeitsmethoden.
Gibt es da Ansätze der Medienbildung, zum Beispiel in den Schulen, wird das irgendwie aufgefangen? Lernen kolumbianische Schüler, wie sie zwischen richtig und falsch, zwischen Qualität und schlechter Qualität unterscheiden?
Nein, eigentlich nicht. Politische Bildung gibt es natürlich als Fach, politische Bildung, aber Medienbildung nicht. In der Schule nicht.
Wie ist das in Polen?
Ja, also man ist ja bewusst, also in Polen, man ist ja ganz nah an der östlichen Flanke der NATO, der EU. Und man sieht vielleicht besser als aus deutscher Perspektive, was die Russland antut an baltische Staaten, an die Ukraine. Und dort ist wirklich ein richtiger Informationskrieg geführt gegen diese Staaten. Ja. Und zum Beispiel in Estland hat man entschieden, die Medienbildung zu entwickeln, nicht nur in der Schule, sondern in Bibliotheken. Also die Leute in Estland ja, sind auch die Bibliothekengänger. Und dort sollte man eine Aktion also starten, um die Leute wirklich bewusster zu machen, dass nicht alles, was sie lesen, in der Presse lesen, Wahrheit ist. Das können, oder besonders nicht auf Facebook und in den Internet. Ja, das gibt die Fake News und über Gefahr von Fake News sollte dort gesprochen werden. Bei uns, also man erkennt diese Gefahr. Die Journalisten schreiben viel dafür. Die Regierung, ja, macht sich keine Sorgen deswegen. Mhm. Es gibt auch die Gruppen auf Twitter, die Fake News gegen Feinde der Regierung benutzen. Das letzte Beispiel ist ein Satz von der Aussage von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen, die am Freitag sagte bei Margit Illner, sie sagte ein langes Lobeshymne über Polen und drin gab es einen Satz, dass gesunde demokratische Widerstand in Polen sollte unterstützt werden. Das Wort Widerstand wurde ergänzt als Widerstandbewegung. Nur ein Satz wurde zitiert in polnische regierungsnahe Medien und der Fazit von der Leyen ruft zu Widerstandbewegung in Polen. Ja. Also die Deutschen unterstützen Widerstand gegen polnische demokratisch gewählte Regierung. Ja. Aus langen Lobeshymnen wurde nur ein Einsatz ausgewählt, manipuliert und dann weitergegeben. Es gab die politischen Konsequenzen von diesem Fall. Der Außenministerium hat sich eingeschaltet, das Verteidigungsministerium hat sich eingeschaltet, die deutsche Verteidigungsattaché wurde gerufen und gerückt von Verteidigungsminister. Die deutsche Botschaft musste den Fall erklären. Also aus einem Fake News, von einem einem bekannten Internet-Troll hat man wirklich eine ganze grobe politische Affäre gebastelt. Ja, das ist wirklich unzulässig. Das hat man sofort erkannt und erklärt, worum es geht, ja, wo liegen die Fakten. Aber das Gefahr, dass durch solche Fake News Politik beeinflusst werden kann, auch in Polen, auch in der Europäischen Union, ist groß. Also wir sehen das auf dem Beispiel von Frankreich, von Deutschland, in Zeiten von Bundestagwahl, also die Polen ist keine Ausnahme hier.
Ximing, wie groß ist das Problem Fake News in China?
Das Problem ist riesig und das Problem ist aber auch sehr, sehr vielschichtig. Also anders als in Ihren Ländern spielen die Social Media auch eine sehr aktive, demokratisierende Rolle, weil die Staatsmedien natürlich monopolisiert sind. Wenn man etwas anderes erfahren will, bleibt fast nur noch Social Media übrig. Die Tatsachen, die dort geschildert sind, sind oft nicht professionell genug. Das muss man ja auch einräumen. Aber das sind die ersten Hinweise. Also wenn ich über Social Media den ersten Hinweis über eine Explosion, über einen Vergiftungsfall, über was auch immer bekomme, darf ich nicht sofort daraus eine Nachricht machen. Aber das ist der erste Hinweis. Ich muss nachgehen. Es ist schwierig. Und hinzu kommen noch, dass die Social Media zum Beispiel, wir haben kein Twitter und Facebook sind auch geblockt und so, aber wir haben chinesische Fassungen von Twitter und Facebook. Ich habe persönlich erlebt und ich war sehr bewegt von diesen Menschen, die mutig sind. Eine Frau, die sagte, ich gehe zu dem Tiananmen-Platz und es ist ein politisch empfindliches Datum. Ja. Man sollte eigentlich dahin gar nicht gehen. Und sie fragte dann eine andere Kollegin, kannst du dein Handy nehmen und mich filmen? Und ich wusste gar nicht, warum. Und dann sagte die andere Frau, kommst du mit? Ich filme dich nicht, ich filme nur sie. Und in der Tat, wir waren einfach nur über zwei Straßenecken und sofort ist jemand als Schatten diese Frau angesetzt. Nachfolgt. Und die Kamera läuft. Ja, von einer zweiten Frau. Und dass diese zweite Frau auch wieder befolgt wird, gibt es eine dritte Kamera. Ja, die hatten sich abgesprochen. Und nachher wird das so per chinesische Twitter weitergegeben, wie eine Live-Stream der Verfolgung. Ja, eine Staatsbürgerin Chinas geht auf den Tiananmen-Platz. An dem Datum, um die Zeit. Und jetzt sieht man, sie wird beschattet. Und dann sieht man, dass die sie filmen, wird auch beschattet. Und es gibt sogar die vierte Kamera am Ende. Ich war nicht bis zum Tiananmen-Platz gefolgt. Und ich bin sehr bewegt durch diese Versuche, auch Social Media dazu zu benutzen, um ein Staatsmonopol zu brechen. Es ist nicht nur so, dass Social Media nur Fake News produzieren. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Social Media ihre Funktion klarstellen. Es gibt zwei Funktionen grundsätzlich. Die eine ist die beschreibende Funktion, die andere ist die autorisierende Funktion. Normalerweise haben die Standardmedien die autorisierende Funktion, wenn Tagesschau etwas bringt, was wahrscheinlich durch Social Media vorher schon gelaufen ist, dann würden die meisten deutschen Bürger eher sagen, Tagesschau hat berichtet und das ist so. Man würde also eher skeptisch sein, wenn man nur bei einem Social Media das Gleiche auch gelesen hat und so. Und in einem nicht demokratischen Staat ist diese Autorisierungsmacht weg. Es gibt keine Automatisierung oder Autorisierung. Und dann ist es natürlich die Frage, wie die kleinen Grüppchen wachsen. Inzwischen gibt es also in China, das nennt man nämlich Self-Media. Ein Mann, eine Frau mit einem Handy beantragt so die Registernummer und macht ein Online-Magazin auf. Es ist nur ein Mann, eine Frau, die ist aber vernetzt. Es gibt so diese Drop and Paste. Ja, diese Magazine verbreiten sich nicht direkt im Internet, sondern durch Netzwerke. Durch die Freunde, Kontakte und so, wie ein Virus. Das breitet sich in blitzschnell. Also diese Winnie the Pooh ist so entstanden, dass da ein Künstler das versucht hat, wohl auch mit ein bisschen politischen Absicht. Dann läuft es über 13, 14 Netzwerke, jeder hat ein paar hundert. Und die Hunderte, die haben wieder Hunderte. Das verbreitet sich innerhalb von 2 Tagen. Ich sehe darin auch eine große Chance. Es ist nicht nur so, dass Social Media nur Fake News sind. Also es sind die Staatsmedien verbreiten genauso Fake News. Also es ist noch nicht mal Social Media. Und meine diktatorischen Strukturen können gerade die Staatsmedien nicht vertraut werden. Gerade sie nicht.
Ines Pohl, Chance, Herausforderung, wie gehen wir damit um?
Ja, ich würde es sogar noch um ein, Sie sagen beschreibend, autorisierend, Social oder soziale Medien können auch kuratierend sein. Das sind Formate, die die Deutsche Welle ausprobiert. Wir haben mit dem Kollegen Jafar Abdul Karim, den kennen Sie vielleicht, der den Shabab-Talk macht. Das wird dann auch über Social Media verbreitet. Wir machen das auch in afrikanischen Ländern, dass einfach die Deutsche Welle einlädt und dann wird es gestreamt, Livestreaming, Facebook Live, auch über andere Kanäle dann weiterverbreitet, dass junge Afrikanerinnen und Afrikaner zum Beispiel die Möglichkeit haben, mit Politikern zu sprechen. Die hätten nie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wie Sie das auch beschreiben oder Sie das beschreiben. Also ich finde das ganz wichtig. Ja, Social Media sind gefährlich, die können missbraucht werden. Medienbildung, darüber haben wir kurz gesprochen, das ist ein großes Thema. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, sehr wahrscheinlich, wo wir uns sogar innerhalb Deutschlands wirklich überlegen sollten, wie können wir auch da wieder mit eigenen Formaten wieder unsere Form von Journalismus wirklich verbreiten, die auch eine Demokratie braucht. Also ich sehe da auch überhaupt nicht nur schwarz. Wir müssen uns das aber wieder aneignen, ne? Und nicht, indem wir mitmachen und noch mehr lauter und schriller twittern und facebooken und whatsappen, sondern indem wir in dem Sinne, wie Sie das entblättert haben, wirklich eigene Ideen entwickeln. Und da passiert ja ganz viel in diesen vielen Ländern, die es gibt. Also ist ja eine unglaubliche, finde ich, auch Innovationskraft da, was sich da die jungen Menschen einfallen lassen. Was Sie jetzt beschrieben haben, gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, je nach Situation in den einzelnen Ländern. Also ich sehe da auch überhaupt nicht nur schwarz, aber wir müssen da echt was machen. Wir dürfen aber auch nicht immer nur in Hinsetzungen sagen, oh Gott, die Welt ist ja so schlecht, ne? Also, sondern das Annehmen sozusagen.
Das ist natürlich auch typisch Journalismus. Bad News ist Good News, deswegen fokussieren wir uns auf die Probleme. Aber Sie haben recht, wir wollen auch über Lösungen, über ein bisschen konstruktiver an die ganze Sache rangehen. Vielleicht nochmal zu Ihnen, Bartosz Wielinski. An einen Satz erinnere ich mich auch noch, den Sie mir am Telefon gesagt haben. Europa hat kein Interesse daran, uns zu verteidigen in Polen.
Also so scharf habe ich das formuliert.
ich habe es mir notiert. Was kann, was sollte Europa, die EU denn tun? Ist da ein Weg von außen noch durchzudringen?
Ich würde sagen, Europa hat ja zu wenig Interesse. Das würde ich mich selbst korrigieren, weil es schwierig ist. Die Väter von EU und die Verhandler der Erweiterung hatten das nicht vorgesehen, dass die Länder Europa, nicht nur Polen, sondern auch Ungarn, vielleicht bald Tschechien, man weiß nicht, welche Entwicklung in Slowakei stattfinden sollte. Dort ja vermutlich ist das alles sehr stabil. Also die Slowakei wird jetzt Musterschüler am Osten Europas werden. Aber hat man das nicht vorgesehen, dass solche Möglichkeiten, Vorgänge möglich werden, dass mit 5 oder 6 Gesetzen Veränderungen konnte man fast die Demokratie im Land der EU kippen. Und deswegen ist es schwierig, ja, weil diese Prozedur, diese Verfahren, die in der Europäischen Kommission eingeleitet hat, ist ja auch kompliziert, konnte zu Entfremdung innerhalb von der EU bringen. Es gibt die wichtigere Sachen als Brexit, als Trump, als Erdogan, als russische Provokationen im Osten. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass am Anfang war man in Brüssel sicher, dass es reichte, nur Polen zu rügen und alles wird wieder in Ordnung. Das hat nicht funktioniert. Ne? Und jetzt die Möglichkeiten sind so weitgehend, das ist wirklich eine klare Option, ihr Stimmenrecht zu entziehen. Das ist wirklich eine einmalige Geschehen in der Geschichte der EU, die konnte viel, viel Glas brechen und konnte auch für die EU gefährlich, und deswegen wird man sie bestimmt nicht benutzen. Aber also über keine Sanktionen gegen Polen kann jetzt keine Rede sein. Aber was wäre wichtig, ja? Dass die Journalisten aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien ausreichend über die Lage in Polen informieren. Wir haben zum Beispiel einen Fall von einem Journalist, der unser Mitarbeiter ist, Thomas Piontek. Er hat ein Buch geschrieben über bizarre Verbindungen der Verteidigungsminister Maciarewicz mit Russland, mit russischen Geheimdiensten. Das Buch ist in mehreren tausend Exemplare verkauft in Polen, aber der Verteidigungsminister ist ja selbstverständlich sauer, behauptet, alles sei Lüge und hat die Staatsanwaltschaft, Militärstaatsanwaltschaft eingeschaltet und den Journalisten vorgeworfen, dass er versuchte, einfach die Regierung kippen zu lassen. Dass er mit Gewalt versuchte, Minister anzugreifen. Das sind die, es gibt die Strafparagraphen im Strafgesetzbuch im Teil Verbrechen gegen Staat. Das ist keine Presserechte, sondern Verbrechen gegen Staat. Und auf solche Weise versucht man, gegen sehr kritischen Journalist voranzugehen. Es gab die anderen Möglichkeiten. Er konnte private Klage erheben gegen ihn. Nein, er hat die Militärstaatsanwaltschaft eingeschaltet und darüber sollte ausreichend informiert.
Das heißt, ein Kollegen droht jetzt ein Prozess.
Ja, Kollegen droht ein Prozess und 3 Jahre Haft. Mhm. Ja? Im EU drohte den Journalisten Haft dafür, was er geschrieben hat. Ja? Mhm. Und Ich erwarte, dass die Kollegen in Deutschland, in anderen Ländern, werden darüber seine Leser informieren. Wir beobachten das auf dem Beispiel von Ukraine, als der ganze Krieg dort begonnen ist. Das war ständig Nummer 1, Seite 1, sogar bei uns in Zeitung. Jetzt berichten wir nicht regelmäßig über die Entwicklung in Ukraine. Das ist ja langweilig geworden. Normal, man ist dazu gewöhnt, dass in Ukraine Chaos herrscht, die Regierung ist nicht stabiler, die Russen sind da, die Poroschenko ist hier. Und ich habe Angst, dass das Gleiche mit Polen wird. Dass ihr Deutschen endlich werdet sagen, okay, Polen sind uns Wurst. Die waren immer so und das bringt nichts, die Leser interessieren sich nicht dafür, nein. Ich glaube, dass die Medien müssen auch die Kollegen in Polen unterstützen. Ja. Wenn die Politiker keine Lust darauf haben.
Ein klarer Appell an die internationalen Kollegen. Ximing, wie sehen Sie das? Ich meine, nach China reisen auch regelmäßig deutsche Regierungsvertreter, machen Geschäfte und nebenbei erwähnen Sie dann auch noch die Menschenrechtslage, aber so richtig ändert sich ja nichts. Vielleicht sehen Sie das anders. Was müsste denn passieren? Was würden Sie begrüßen? Was kann sich ändern? In China und wie?
Ich meine, auf der Ebene der Regierungen ist, glaube ich, jedes Ding sehr, sehr schwierig. Ja, gerade autokratisches Regime lässt sich zumindest dem Anschein nach nichts sagen. Ja, sonst wären sie gar nicht autokratisch. Wenn sie nach innen autokratisch sind, sind sie nach außen genauso autokratisch. Sie müssen glaubwürdig bleiben. China lässt sich von niemandem etwas sagen. Was aber nicht stimmt. Nicht nur Druckmittel. Ich stimme Ihnen zu, bestimmte Situationen erfordern bestimmte Druckmittel, sondern auch andere durchaus sehr kreative Formen sind denkbar. Also ich nenne das mal ein negatives Beispiel, das man auch umdrehen kann. Ne? So ein deutscher Sinologie-Professor war 2009 bei Frankfurter Buchmesse, China war gerade Gastland und bei einem Podium. Wurde er gefragt, als Sie, Professor so und so, kennt China wie Ihre Weste, wie ist es denn eigentlich mit Zensur in China? Ja. Und dieser Professor in seiner Liebe zu China hat sofort protestiert. Nein, das ist gar nicht so. Ja. Und schauen Sie mal, wenn in China ein Buch verboten wird, tauchte das Buch als Raubkopie überall auf. Ja. Gerade durch das Verbot ist das Buch Bestseller geworden. Also wenn es verboten wird, wird es nicht Bestseller. Ich finde, es ist ein sehr negatives Beispiel, weil dadurch eine Grenze verwechselt wird. Also es gibt Zensur und die ist zu bekämpfen, diese Staatszensur, dass man einfach Bücher verbietet. Dass aber die Gesellschaft zu loben ist, dass die Gesellschaft aktiven Widerstand leistet gegen dieses Staatsverbot, das ist die positive Seite. Diese Seite kann man durchaus unterstützen. Es gibt auch Formen, sie zu unterstützen. Ich persönlich habe eine sehr merkwürdige Anfrage von einem Kollegen bekommen, der sagte, ich mache jetzt für meine Smartphone-Media einen Bericht über Sexrevolution in der ehemaligen DDR. Mhm. Ja.
tolle
Frage. Da dachte ich mir, wow, also du machst so etwas? Ja, und dann schreibt er, ich schicke dir mal ein paar Entwürfe, ne, so lies mal. Dann habe ich es gelesen und dann schreibe ich, ja, finde ich toll und so. Dann sagt er, ja, aber schreib etwas, was du weißt. Dann habe ich ihm so stückchenweise geschrieben und gesagt, nein, ich glaube nicht, dass die Sexrevolution in der DDR so zuerst am Anfang so ein sehr empfindliches Thema war, weil es in DDR die FKK gab. Mhm. Also sogar noch viel freizügiger als in Westdeutschland. Und ich habe ein paar alte Fotos auch so geschickt. Was mich überrascht hat, 3 Monate später gab es in der öffentlichen, in staatlichen Diskussionen, also Mediendiskussionen, über FKK. Ja, und die FKK-Beispiel kam von seinen Medien. Und dieses Beispiel kam von mir. Ja, man glaubt nicht, welche Wege sich bahnen und plötzlich ist das ein Thema. Und zwar nicht nur unter dem Stichwort, darf man sich öffentlich ausziehen, sondern die öffentlich Ausgezogenen, wie sollen sie sich verhalten, um nicht diskriminiert zu werden oder um die anderen nicht zu diskriminieren? Das ist durchaus eine sinnvolle Diskussion. Warum denn nicht? Also, ich will jeden ermutigen, das Leben ist so bunt. Ein Regime kann nicht alles verbieten. Sie können Wind und Mond ausschreiben, aber Sie können auch alles andere ausschreiben, wir können das immer nutzen. Also wir können auch zum Beispiel Computergames nutzen, wir können, was weiß ich. Neuerdings war mein Sohn, seine Frau eher, mit einer Frage an mich herangetreten und sagte, Papa, ich habe eine Frage, ist Deutschland soweit mit AI,
Artificial Intelligence,
Intelligence, dass das Auto selbst fährt? Durch ihn dann noch nicht. Dann stellt er nochmal die zweite Frage, und so hoch industrialisiertes Land schafft das nicht? Und dann habe ich zurückgeschrieben und sagte, ja, welcher Sinn soll sich das soll sich ergeben? Dass Technik bestimmte Dinge schafft, ist nicht unbedingt ad hoc schon besser, schon gut. Warum sollten die Fahrzeuge sich selbst steuern? Hat nicht die Firma BMW immer wieder betont, Freude am Fahren? Ja? Und wieder erstaunt, dieses Zitat von mir tauchte 3 Wochen später in eine Lokalzeitung auf.
Oh. Also wir sehen...
aber Herr Ming, können Sie dann hier auch mal über was Vernünftiges sprechen?
Genau.
Ja, also man weiß nicht, also wenn hier die Schmetterlinge ihre Flügel schlagen, vielleicht gibt es irgendwo einen Sturm. Ja.
Also wir sehen, es gibt Wege, auch nach China, auch in die chinesische Öffentlichkeit. Patricia Salazar, Sie haben sozusagen das Schlusswort in diesem Teil der Runde. Was wünschen Sie sich für Kolumbien? Was könnte die Pressefreiheit dort stärken?
Ja, das Interesse des Publikums, natürlich die Verstärkung, die Austausch mit Journalisten. Na, es ist regelmäßige, die Deutsche Welle ist sehr präsent dort und ist anerkannt. Und das finde ich sehr gut, dass es diese Sender gibt, weil es ist eine starke Alternative und eine Verstärkung für die Journalisten. Was konnten die machen? Einfach nur irgendwie... Der Austausch und das Land, mein Land muss selber irgendwie seine Probleme, nicht selber alleine, aber es ist eine Gesellschaft, die sich sucht und sich wiederfinden wird. Es geht nicht um die Frage, was kann das Land oder was kann Deutschland für Kolumbien, sondern was können die Journalisten für die Journalisten machen. Überall, was kann ich für die deutschen Journalisten, was können die deutschen Journalisten. Das heißt, es geht um die Verstärkung des Journalismus. Ich denke, das ist, dass wir eine eigene Meinung bilden, immer dabei bleiben. Weder Aktivisten, ich bin nicht befreundet mit dem Wort Aktivismus und Journalismus. Ich bleibe Journalistin und das ist schon eine Herausforderung, jeden Tag Journalisten zu bleiben, Aktivismus würde ich nicht. Journalisten müssen zusammenhalten und seinen Beruf ausüben und verteidigen, hier und überall. Ich glaube, das ist, was ich mir am meisten wünsche.
Vielen Dank. Ein großes Danke hier in die Runde. glaube, wir haben einen sehr guten und einen sehr lebhaften Einblick bekommen in die Herausforderungen, Gefahren, denen die freie Presse in ihren Ländern gegenübersteht. Ich würde gerne Ihnen die Möglichkeit geben, auch noch Fragen und Anregungen loszuwerden. Ich glaube, da gibt es einige. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor und dann nehmen wir die Frage an.
Ja, gerne. Mein Name ist Rutger Kindermann. Wir haben ja heute Morgen uns darüber unterhalten, wie der Weg zu autoritären Demokratien aussehen kann. Mhm. Und da gibt es ja einige Beispiele aus den Nachbarländern. Ich nenne jetzt, schau mal gerade nach Tschechien, wo es diesen berühmten Herrn Babiš gibt, der zuerst Unternehmer war mit Chemieprodukten, dann eine Partei gegründet hat und sich dann noch ein Zeitungsimperium dazu gekauft hat. Und ich denke, die Hauptgefahr ist genau diese Vermischung zwischen Medienmacht, wirtschaftlicher Macht und politischer Macht. Die Reihenfolge ist ziemlich egal. Berlusconi hatte erst die Medien und dann die Politik. Also wie rum, ist relativ wurscht. Das Traurige ist nur, dass auch sagen wir, diese Trennung ja hier in Deutschland auch nicht so, wir sind da auch nicht ganz jungfräulich in dieser Beziehung. Und deutsche Verlage spielen ja leider auch keine unbedingt rühmliche Rolle. Der Herr Babiš hat ja sein Imperium auch von einem deutschen Verlag gekauft. Auch das muss man, sagen wir mal, anmerken. Das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist. Dieser Rückzug aus Osteuropa und das Überlassen der Medien irgendwelchen oligarchischen oder politischen Interessen. Das ist die große Gefahr. Die kommt immer näher, wie wir sehen. Siehe Beispiel Tschechien. Und wir haben eben keine klaren Kriterien für die Pressefreiheit, wie zum Beispiel schlicht wettbewerbsrechtliche Trennung. Diese klaren Kriterien, an denen müssen wir arbeiten und ich denke, da müssen wir noch tiefer diskutieren. Danke.
Vielen Dank für diesen Kommentar. Herr Wielinski, Sie wollten Bezug nehmen.
Ja, also ganz kurze Antwort. Sie haben völlig recht, dass wenn die deutschen Medienkonzerne sich zurückziehen aus Slowakei oder aus Tschechien, kommen die lokalen Oligarchen mit politischen Ambitionen. Und das Problem konnte auch in Polen stattfinden, weil der Verlag Passauer Neue Presse, also Verlagsgruppe Passau, das heißt, besitzt auch mehrere Regionalzeitungen in Polen. Und es gibt eine Menge von Gerichten, dass die regierende Partei verhandelt jetzt mit dieser Konzern über Verkauf von dieser Zeitungen. Und wenn es so wäre, das ist ja kein, also Presse ist kein blühendes Geschäft mehr für die Großkonzerne. Die goldenen Zeiten sind schon vorbei. Und das könnte Belastung sogar sein für deutsche Konzerne, einen Pressetitel oder mehrere Pressetitel in Osteuropa zu haben. Das ist ja von wirtschaftlicher Sichtweise sehr verständlich, dass sie sich davon befreien wollen. Aber politisch, wenn jetzt die Partei Einfluss auf großen Teil der Medienlandschaft, Regionalmedienlandschaft haben würde, das könnte bedeuten, dass dieser Monopol der Information in Polen erweitert wird. Also ich weiß nicht, wie sich die deutschen Medienkonzerne in Polen jetzt verhalten werden. Es gab schon Versuche, Axel Springer zu überreden, seine Anteile zu verkaufen oder mindestens die Linie dieser Titel zu ändern, damit sie wenig regierungskritischer werden. Die Amerikaner sind jetzt unter Druck, weil sie eine große Medien- und News-Television in Polen besitzen, sind auch unter Druck, das zu verkaufen oder mindestens die Kritik zu milden. Also das sind jetzt die Gefahren, vor denen wir stehen und in Tschechien, in Slowakei konnten sich die Medien dagegen nicht richtig wehren.
Vielen Dank. Nehmen wir die nächste Frage hier vorne, bitte.
Christina Stausberg ist mein Name. Ich habe auch zwei Fragen, die sich auf Polen bzw. Europa beziehen. Also zum einen würde ich gerne nach der Rolle der Gerichte fragen. Das wird ja in den USA auch viel diskutiert, dass diese Checks and Balances eben auch dazu beitragen, das einzuhegen, was Trump da vielleicht anrichten kann. Aber wie sieht es denn da in Polen aus mit dem Verfassungsgericht? Das haben wir gehört, aber das Gerichtswesen ist ja umfassender. Das müsste doch eigentlich da auch an bestimmten Stellen auch schützen können. Und die zweite Frage wäre die Frage danach, wie sollte sich die Europäische Union als offizieller Staatenverbund eigentlich verhalten. Sie haben eben was dazu gesagt, was sollen die Journalistenkollegen machen. Aber das, finde ich, ist eine ganz schwierige Frage, weil man würde natürlich als erstes denken, klar, da muss die Europäische Union klare Kante zeigen und das darf überhaupt nicht sein. Aber wir haben zum Beispiel ja im Fall von Rumänien gehört, als es da die Proteste gab gegen die Korruptionsfälle, Da wurde ja auch gesagt, dass Rumänien in der Europäischen Union überhaupt ist, hat uns weitergeholfen. Vielleicht kann es auch eine Hilfe sein, eben nicht so hart zu sein und jetzt nicht, sagen wir mal, Polen aus der Europäischen Union rauszuschmeißen, um es mal zuzuspitzen. Aber was würden Sie da für den richtigen Weg halten im Umgang mit dieser Situation?
Dankeschön. Okay, also zum Thema Gerichte. Also zuerst mal hat man Verfassungsgericht ausgeschaltet, der jetzt also von der Partei nicht direkt, aber indirekt kontrolliert ist. Und dann seit Sommer versucht die Regierung, also versucht die regierende Partei, die Kontrolle über ganz Justizwesen zu übernehmen. Und es gab drei Gesetze. Zwei wurden von Staatspräsidentin Duda abgelehnt. Sie geben der Regierung volle Kontrolle über das höchste Gericht in Polen und über Rat der Justizwesen, Nationale Rat der Justizwesen. Das ist eine Institution, die Richter ernennt und betreut. So eine Art von Richterkontrolle, Instanz, etwas. Das ist eine sehr wichtige Institution in unserer Justizwesen. Ja. Der Präsident Duda hat zwei Gesetze unterschrieben. Die eine, der schon zugelassen wurde und in Kraft getreten ist, erlaubt einen Justizminister, der gleichzeitig der höchste Staatsanwalt Polens ist, die Präsidenten der Gerichte zu wechseln. Und in mehreren Gerichten wurden die Präsidenten der Gerichte einfach rausgeschmissen und die neue, die ja so ein bisschen treuer an der Regierung sind als die andere, gewählt wurden. Ja. Es gab 800 Strafsachen in Polen gegen die Leute, die protestiert haben gegen die Regierung. Die Polizei ist sehr skrupulös und einfach schickt also startet die Ermittlung wegen Ruhestörung, wegen Störung bei religiösen Tätigkeiten. All diese Prozessionen, der Kaczyński macht am 10. des Tages des Monats in Warschau, ist eine religiöse Feierlichkeit. Und diejenigen, die stören und zum Beispiel schreien Verfassung, Verfassung, sie stören bei der religiösen Zeremonie, bei religiöser Festlichkeit. Und deswegen, sie müssen jetzt ins Gericht. Es gibt 800 solche Strafsachen. Das sind die kleinen Strafsachen, es geht um die Verstöße. Und es gibt auch die Beispiele, dass die neu gewählten Gerichtspräsidenten machen viel, damit die Leute richtig bestraft werden. Ja. Dass sie bemühen sich, dass die Leute als unschuldig gefunden wurden von einer Instanz, dann in anderer Instanz gibt es einen Befehl, das mal wieder zu verhandeln. Und man kann vermuten, dass der Absicht ist, die Leute einfach zu strafen. Und jetzt man diskutiert über diese zwei Gesetze. Es gibt ein geheimes Treffen zwischen Kaczyński und Duda. Sie versuchen einen Kompromiss zu finden. Duda scheint Interesse zu haben an richtige, unabhängige Justizwesen. Ein bisschen zu spät hat unser Präsident sich daran engagiert. Er hat ja zugelassen, dass Verfassungsgericht ausgeschaltet würde und so weiter. Aber am Endeffekt, die Partei Recht und Gerechtigkeit strebt danach, die Gerichte unter Kontrolle zu haben. Und das ist eine ganz bizarre Lage, dass der Herr Ziobro, der Justizminister ist, er ist der oberste Staatsanwalt in Polen und zugleich der Kontrolleur und die Befehlshaber für die ganze Justizwesen. Aber wir haben eine sowjetische Situation, wo eine Person über die Anklage und Urteil entscheiden könnte. Ja? Das ist völlig nicht konform mit der EU-Normen. Und ich glaube, das wäre eine Rotlinie für die EU. Noch andere, stärkere, mehr peinliche Schritte gegen Polen zu verhängen. Also ich stimme Ihnen zu, dass die EU muss was tun. EU wird seine Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie inaktiv werde. Aber die Spielmöglichkeiten sind Spielraum ist ja ganz, ganz gering. Im Fall Rumänien, es reichte einfach, Bukarest zu rügen. Wenn Timmermans sagte, es geht nicht, das ist schlecht. Und weil sofort die Regierung hat sich zurückgetreten. Mit Orban hat das mehrmals funktioniert. Aber die polnische Regierung wirklich rast an der Wand. Sie wollen keine Diskussion mit der Brüssel. Sie behaupten, also die polnische Regierung behauptet, dass Brüssel kein Recht hat über polnische Justizwesen. Was zu sagen? Und es sieht so aus, dass dieser Konflikt wird eskalieren. Aber momentan wird es keine messbare Früchte bringen.
Vielen Dank. Nehmen wir die nächste Frage.
Mein Name ist Christoph Neidiger aus Nürnberg. Ich bin jetzt eigentlich Mediennutzer in erster Linie und beobachte das halt alles von außen. Ich habe viel Kontakt nach Österreich zum Beispiel auch und habe früher das noch im Blick, dass also Journalisten gesagt haben, dass also Generalsekretäre von den regierenden Parteien bis in Sendungen rein angerufen haben, wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Das scheint jetzt besser geworden zu sein und ich weiß nicht, wie weit man jetzt von Deutschland aus oder von den anderen EU-Ländern aus da ein bisschen drauf schaut, sozusagen in Anführungszeichen, wie die Entwicklung dort weitergeht, nicht, dass sowas im Prinzip wieder passieren könnte. Das ist ein bisschen meine Sorge dann auch so. Und was jetzt Tschechien angeht, Sie haben ja erwähnt mit dem Babiš. Ich bin auch im Freundeskreis Nürnberg-Prag. Prag ist ja Partnerstadt von Nürnberg auch. Und wenn ich so mit den tschechischen Bekannten rede, weil ich kann mir das mit dem Babiš auch nicht so richtig erklären. Die sagen eigentlich, das war ein Versagen der bisherigen politischen und wahrscheinlich auch öffentlichen Eliten. Die haben gesagt, es haben sich alle bereichert, Babiš ja eigentlich auch, aber Babiš ist so reich, dass er sich nicht mehr bereichern muss und das war ein Grund, warum er eigentlich so gut abgeschnitten hat dann so. Und vielleicht so Appell, dass man vielleicht wirklich ein bisschen stärker auch auf unsere Nachbarländer von uns auch schauen könnte.
Ja. Möchte jemand reagieren auf diesen Aspekt Verquickung von Journalisten und Politikern? Wo sind die Freundschaften zu eng und gefährden dann auch wiederum die Pressefreiheit?
Da war es eher Kritik, also wenn die Journalisten zu glücklich waren, dass sie dann,
einen Anruf bekamen. Gut, eigentlich weiß man dann als Journalist, dass man seine Sache ganz gut gemacht hat, wenn da jemand kritisch anruft und fragt. Ja, dann nehmen wir einfach die nächste Frage, würde ich sagen. Die Dame hier vorne und dann habe ich noch eine weitere Dame und der junge Herr dahinter auch. Erstmal genau. Dankeschön.
Ja, Herr Gericke, Berlin. Ich habe auch noch mal eine Frage an den polnischen Kollegen. Was ist eigentlich in den 37 Jahren seit Solidarność passiert? Damals gab es was mich interessiert, wo war das Schlüssel? Wo war der Schlüssel? Damals gab es Untergrundzeitungen, wir müssen uns ja, da war auch Journalismus und Solidarność konnte ein breites Volk aktivieren. Und für uns aus dem Osten war das eher Vorbild oder wir fühlten uns davon inspiriert. Jetzt ist aber heute die Situation so, dass wir uns, Tschetschen ist nur eine Stunde, Frankfurt, wir wischen uns die Augen und verstehen nicht, was ist daran passiert. Das war sozusagen, die Polen hießen bei uns aufmüpfig. Was ist daraus geworden? Wo ist ihre Aufmüpfigkeit hin?
Also in Polen tatsächlich hat die regierende Partei keine Mehrheit der Stimmen bekommen in den Wahlen, aber die Tatsache ist, dass die Linke so schlecht abgeschnitten hat. Die Stimme, die für also polnische Wahlrecht funktioniert auf diese Weise, also wie auch in anderen Ländern, dass die Stimmen, die für die Partei abgegeben wurden, die nicht gewählt, die nicht im Parlament schaffte, kriegt die Partei die Wahlen gewonnen hat. Ja. Und der PiS hat profitiert davon, dass die Linke kein einziger Abgeordneter im polnischen Parlament hat, was ja sehr merkwürdig ist. Ja. Und die Linke hat sich gespalten, hat sich gestritten. Das ist immer ein Grund. Also Herr Orban wäre auch nicht so mächtig im Ungarn, wenn die andere liberale Parteien sich zusammenarbeiten miteinander konnten. Ja. Also die Tatsache, dass in Ungarn die einzige wahre Opposition, vor denen Orban wirklich Angst hat, ist recht radikale Jobbik. Das sagt vieles über das Land. Ja. Der Unterschied zwischen kommunistischen Zeiten und heutiger Situation ist, dass damals in Polen sogar Essig war, in Mangelware war. Sogar Essig. Ja. Um Fleisch zu kaufen, ich musste als Kind wirklich mehrere Stunden vom Geschäft warten in einer Schlange. Und ich konnte 2 Kilogramm Fleisch da für meine Familie, also Mutter und Vater, die arbeiteten, ich war damit belastet, ja, so, mit solchen Aufgaben Fleisch zu kaufen. Und jetzt in Polen haben wir einen Wohlstand. Ja, einen Wohlstand auch dank der Europäischen Union, dank der Subventionen, dank auch der deutschen Steuergeld, ja, die zu uns fließt. Und in dieser Wohlstandszeit, wir sind ja undankbar. Irgendwie. Also Flüchtlinge, Geld aus Europa wollen wir nehmen, aber 7.000 Flüchtlinge, das war ein Land von 38 Millionen viel zu viel. Ja. Keiner ist in Polen, von Polen angenommen worden. Ja. Sogar die Slowaken hatten 10 Personen oder 18 Personen genommen. Ja. Für uns einer war zu viel, weil die alle sind Terroristen. Ja. Weil ja in Berlin die Frauen sind abends, ja, vergewaltigt und getötet von der Flüchtlinge. Also die Tatsache ist, dass wenn man Wohlstand hat, dann ist man eher politisch inaktiv, mindestens in Polen. Alle diese großen, also nicht Aufstände, sind Aufruhr in Polen, im 56, im 70, im 80, als Solidarność gegründet worden ist, sind alle verursacht von Preisenerhöhung. Die Leute hatten ganz misere Belohnung, die Arbeiter, die einfachen Leute. Und dann erfuhren aus den öffentlichen Medien, dass für die Gute des ganzen Volkswirtschaft müssten die Preise erhöht werden. Und für diese misere Belohnung, sie konnten noch weniger kaufen. Und das hat die fehlende Wohlstand, ja, die wirtschaftliche Lage. Armut hat Leute damals mobilisiert. Keiner hatte was zu verlieren. Die Leute waren arm, ja? Und hatte keine Hoffnung. Und deswegen, sie waren bereit, wirklich große Risiken anzunehmen auf sich, und haben sich organisiert, hatten gestreikt, hatten demonstriert. Jetzt, die Leute haben viel zu verlieren. Die haben seinen Wohlstand, ja. Und damit hat die Partei, die jetzt regiert, die Leute überzeugt. Ja? Sie hatten Leute Kindergeld gegeben. Jeder kriegt 500 Leute für zweite Kind. Die Leute sind wirklich wirtschaftlich zufrieden. Und wenn Wirtschaft gut geht, wenn man Geld in Tasche hat, dann denkt man nicht über Demokratie, freie Presse. Sowieso in Polen hat man nicht viel gelesen. Polen ist nicht Deutschland. Also die Tageszeitung zu lesen, das ist nicht eine Sache, die man in Polen durchschnittlich regelmäßig machte. Sogar in Zeiten sogar in guten Zeiten von Printmedien. So, das ist Antwort auf Ihre Frage. Das ist das größte Unterschied. Wir haben den Wohlstand. Ja, der Wohlstand wurde aber vor 27 Jahren hart ausgearbeitet. Ja, das waren wirklich die harte Zeiten für Polen. Man musste sparen, man musste es aufspecken. Die Unternehmen wurden ja transformiert. Die Leute sind arbeitslos geworden, es gab Armut. Also 2001, 2002, die Arbeitslosenquote war 21% in ganz Polen. Das war sehr hoch. Jetzt ist es 6,2 oder 6,3. Also dieser Wohlstand hat man schon früher erreicht. Also dank anderer Regierungen konnte man es erreichen. Jetzt diese Regierung beschimpft die andere Regierungen, die früheren Regierungen, die andere Politiker als Verräter. Nur deswegen, dass dank denen hat man diese gute wirtschaftliche Situation erreicht.
Vielen Dank. Wir haben noch Fragen.
Hallo, mein Name ist Fatima Krumm, ich bin Volontärin der Kieler Nachrichten und meine Frage richtet sich an Frau Figueroa und Herrn Ming. Ich möchte gerne wissen, wie sieht Zensur eigentlich konkret aus? Wie habe ich mir das vorzustellen? Bei den 47 Themen kommt da einmal wöchentlich eine Liste, wo drauf steht, da dürfen Sie nicht drüber schreiben. Und wie sieht das mit Artikeln aus? Müssen Sie die abends irgendwo hinschicken? Oder, also mit Zensur habe ich noch nicht so viel Erfahrung, deswegen wollte ich mal fragen, wie habe ich mir das konkret vorzustellen?
Und sollen wir sammeln? Sollen wir die Fragen sammeln?
Ja, wir sammeln die Fragen.
Bob Boos, mein Name. Ich habe eine Frage an Frau Prohl. Und zwar, wie Sie als Chefkorrespondentin der Deutschen Welle für den Schutz auch der Mitarbeiter sorgen, die im Ausland sind, die vielleicht in der Türkei jetzt sind oder in anderen Ländern, wo sie Angst haben müssen zu berichten, wie Sie da für den Schutz sorgen.
Dankeschön. War noch eine? Ich würde noch eine dazu nehmen oder zwei und dann machen wir die Abschlussrunde, damit Sie alle den Abend noch ein bisschen weiter genießen können.
Margarete Wohler, mein Name, Deutschlandfunk Kultur. Ich habe eine Frage an Sie alle eigentlich, weil es geht mir um selbstverständlich im Journalismus. Sie, Frau Pohl, haben gesagt, wir müssen uns neu verorten. Sie haben gesagt, die kolumbianische Kollegin, ich bin Journalistin, ich bin keine Aktivistin. Und bei Ihnen, Herr Wielinski, Sie haben gesagt, Sie sehen sich als Teil der Opposition.
Nee, das ist, so hart habe ich das nicht formuliert.
Okay, also. Dann ist es ein bisschen zu fokussiert. Gibt es intern Diskussionen bei Ihnen, zum Beispiel in der Gazeta Wyborcza, wie Sie sich sehen? Gibt es unterschiedliche Meinungen und stellen Sie sich sozusagen als gesamter Körper dann tatsächlich in den Dienst des politischen Kampfes? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Und natürlich auch an den chinesischen Kollegen.
Herkel, freier Journalist, wenn wir schon ein Podium haben, was zu 60% aus zwei Frauen der Deutschen Welle und einem chinesischen Journalisten besteht, dann ist vielleicht die Frage auch nicht verkehrt. Was ist eigentlich geworden aus dem Konflikt, der vor 2 Jahren halt um eine Kooperation der Deutschen Welle mit dem chinesischen Staatsfernsehen betrieben wurde, geworden? Das ging, hat ja damals ziemliche Wellen geschlagen. Da wurden ja auch Kommentatoren eingesetzt, die beispielsweise das Massaker am Platz Tiananmen als Betriebsunfall der Geschichte bezeichneten, solche Geschichten. Was ist daraus geworden und wie haben Sie, Herr Minn, das irgendwie damals empfunden? Ich glaube, der noch amtierende Intendant der Deutschen Welle wurde damals nahegelegt, Reporter ohne Grenzen noch möglichst zu verlassen, wenn er diese Politik nicht revidiert.
Vielen Dank. Okay, fangen wir die Antwortrunde an.
Ich denke, in der Provinzregion Kolumbien, ich finde es sehr schön, dass Sie es so nicht erlebt haben. Gott sei Dank habe ich auch nicht so in der Tat, dass ein Beitrag von mir irgendwie nicht genommen wurde, weil ich etwas kritisch über zum Beispiel die Repräsentanten, die Vertreter der kolumbianischen Regierung in Berlin. Und ich habe oft berichtet, dass von Korruption, Skandalen und solche Sachen, ja, die Sie gemacht haben. Und die Zeitung hat immer irgendwie uns den Rücken verstärkt. Fernsehen und Radio, die sind sehr gefährdet. 2015 wurde eine Journalistin, eine sehr bekannte Fernsehjournalistin in Kolumbien, zensiert. In der Tat hat sie etwas, einen Skandal aufgedeckt, wo die Polizei verwickelt war. Und ihre Sender hat sie eingeladen, irgendwie den Beitrag nicht zu senden, den sie vorhatte. Und sie hat es aber gemacht, irgendwie. Und kurz darauf hat eine Vertreterin der Regierung sich beschwert und sie verlor ihre Post. Und sie hat diese Zensur nicht akzeptiert, wurde bestraft. Und die Journalisten in den Regionen, genauso wie Frau Pohl sagte, die in der Provinz beginnt alles. Da sind Journalisten wirklich, die lesen und die müssen ihnen oder die Leute, die Anzeige verkaufen, haben sehr viel Einfluss und sagen, wenn wir das veröffentlichen, da verlieren wir der Kunde bei der Regierung oder bei den Laden oder so. Da gibt es, und das ist auch natürlich eine große Gefahr, aber wie gesagt, wo ich angefangen habe, es ist in Kolumbien wird verübt, ein Journalismus in Zeiten immer noch des Krieges. Und es war immer dabei, Journalisten zu boykottieren. Und das erlebt man sehr viel in der Provinz.
Ja, also die chinesische Situation ist etwas komplizierter. Es gibt eine Chefredakteurkonferenz jeden Morgen, an der aber nur die sogenannten zentralen Leitmedien teilnehmen. Und es ist eine Telefonkonferenz, wo niemand aufschreiben darf, was da gesagt wird. Ja. Weil natürlich diese Tabus sich auch sehr schnell ändern. Ja. Wenn ein falsches Tabu gesetzt wird und die Redakteure merken, oh ja, also du hast jetzt gesagt, das ist Tabu, irgendwann knallt es auch zurück. An dem Mann oder der Frau, die dieses Tabu vermittelt hat. Also es gibt keine Notiz, es wird mündlich vermittelt. Dann gibt es eine juristische Regelung, dass alle anderen Medien an den zentralen Medien sich orientieren müssen, im Nachrichtenteil, im Berichtenteil und im politischen Kommentarenteil. Sprich, sie müssen alles übernehmen. Sie können vielleicht ein bisschen kürzen, weil Sie nicht genügend Platz haben, aber die Kernsätze sind da. Die müssen einfach nur kopieren. Deswegen gilt die Regel, eine Zeitung lesen, du weißt alles. Alle anderen Zeitungen schreiben das ja auch. Ja. Und dann gibt es ja einen, wir sagen, Filterworte-System. Das ist nicht klar gesagt, das ist das Thema. Aber es ist eigentlich doch das Thema, weil das Stichwort durchgegeben wird. Also ein Beispiel, US-Flugzeugträger im südchinesischen Meer. Seit 3 Monaten Stichwort Filterwort. Also wenn du das suchst, gibt es nicht. Auch wenn es Berichte sind, die erscheinen gar nicht mit diesem Stichwort. Dadurch wird also ein Thema abgedeckt, ohne dass man ganz klar sagt, dass das Thema tabu ist. Und dann gibt es eine etwas wildwassermäßiges Tabu oder Zensur. Das nehmen wir nämlich nachträgliche Zensur. Etwas ist schon geschehen, es wird dann gelöscht. Und diese Zensur geht so weit, dass auch diejenigen, die online kopieren, Links schicken, mitbestraft werden. Es gibt also eine Klausel, wenn man eine bestimmte schlechte Nachricht unerlaubterweise 500 Mal verteilt, ist man strafrechtlich zu belangen. 500 Mal. Der hat es nicht geschrieben, der hat es nur weiter verteilt. Also bei diesem sehr wirren System ist die allgemeine Angst nicht nur vor dem Zensur, sondern vor der Unklarheit sehr groß. Und die Angst vor Unklarheit zensiert selbst. Da braucht man gar nicht mehr zu reden. Ich schreibe eh nicht, weil ich nicht weiß. Und dennoch passiert es immer wieder, gerade gestern ist es passiert, dass eine Zeitung ein Foto gezeigt hat, nämlich ein Flugzeugträger im südlichen chinesischen Meer. Hat aber angegeben, das ist unser Flugzeugträger. Unser, chinesischer.
Gibt's?
Und sofort geht es da die Social Media los und sagen, nein, unser sieht anders aus. Hier ist unser. Der hatte nämlich einen Winkel. Mhm. Und diese eine ist flach. Das kann nicht unser sein. Das ist ein amerikanischer. Und sofort gibt es also in Social Media diese Diskussion, wieso hat er das zeigen dürfen? Seit 3 Monaten gibt es ja diese Filterwort. Das zeigt also, dass selbst ein wasserdicht geglaubtes Zensursystem immer noch Löcher hat. Ja, also deswegen nochmal. Vielleicht zu Ihrer Frage. Ich glaube, es gibt jetzt schon eine Kultur der Journalisten selbst. Also das ist eine sehr, sehr gute Nachricht in China. Auch die für die Parteimedien berichten, wissen ganz genau, dass sie bestimmte Dinge nicht machen. Vielleicht sollen sie es machen, wenn sie nicht buchstäblich dazu gezwungen werden, machen sie es nicht. Zum Beispiel die Trennung von Tatsachen und Meinung. Das ist schon ein weit verbreitetes Verständnis. Auch CCTV, also diese Central Chinese Television, wenn man nicht mit Pistole auf die Brust setzt und sagt, berichte so. Dann trennen sie, das sind die Tatsachen, vielleicht sehr selektiv ausgesuchten Tatsachen, aber das sind Tatsachen. Und hier ist die Meinung. Das gibt mir große Hoffnung, dass eines Tages, wenn die politischen Regeln nicht mehr aufrechtzuerhalten sind, auch genügend professionelle Leute da sind, die dann sofort professionell berichten können. Im Moment stehen sie alle unter Druck. Das ist ein bisschen vielleicht komplementäre Information zu diesem Zensurthema-System. Ihre Frage, CCTV-Zusammenarbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie die Deutsche Welle Politik macht, also mit den Medienpolitik.
Es ging tatsächlich um eine Zusammenarbeit mit CCTV.
Ja.
Das ist genau der Sender, den Sie gerade beschreiben.
Ja. CCTV teilt sich sehr schnell auf in Fachkanäle, also Sportkanäle, Documentary und so weiter. Und einige dieser Kanäle scheinen neutral zu sein, zumindest politisch. Scheine. Es gibt durchaus natürlich in Bildsprache ihre Versuche, die propagandistischen Inhalte weiter zu vermitteln. Sport ist ein sehr gutes Beispiel. Diese Grandiosität bei den Olympischen Spielen, das ist nicht nur Sport, das ist politische Symbolik. Wir sind eine große Nation, wir strahlen aus. und alle sollen an uns ein Beispiel nehmen und so weiter. Aber okay, das ist schleichender Psychologie. Also ich empfinde das eher so, dass es dieser schleichenden Psychologie ein weltweites Problem ist. Nicht nur in China. Auch hier, man sieht zum Beispiel, dass bestimmte Grandiosität bei der Veranstaltungsberichterstattung auch hier stattfindet. Dass man durch die Grandiosität über die Inhaltsarmut hinwegkommt. Ja, dass bestimmte Dinge dann nicht mehr zustande kommen, nur weil die Bilder so wunderbar sind. Also das ist eine Tendenz, die durch diese Kommerzialisierung der Medien überall sich breit macht, auch im amerikanischen, das ist ja besonders schlimm. Ich persönlich empfinde es eher so, dass diese alte, sehr klassische journalistische Wertschätzung von Sachlichkeit unter sehr starke Psychologisierungsdruck kommt. Wir können gar nicht mehr sachlich sein, weil die Psychose oder die psychologische Linien uns dazu treiben. Also du kannst vielleicht in Worten noch sachlich bleiben, aber die Bilder sprechen eine völlig andere Sprache. Du kannst vielleicht auch die Bilder ein bisschen zähmen, aber die Töne. Und dann auch noch diese Flash, diese Entertainment, die dazu noch kommen. Also ich denke, das ist komplexer, als wenn man das jetzt mal von Anstalt zu Anstalt sagte, du darfst es nicht oder du darfst es doch.
Wenn ich darf, würde ich da gleich dran einknüpfen. Ich glaube, Herr Ming hat das ganz gut entblättert, wie komplex es in einem Markt wie China ist. Das gilt auch für andere Länder. Und wir gehen durchaus Kooperationen ein, die Deutsche Welle, mit, wir nennen es Partnersendern in den Zielregionen, einfach weil wir unsere Inhalte, unsere Fakten, unsere Recherchen, ich meine, wir arbeiten ja auch mit Ihrem Medium zum Beispiel zusammen, natürlich so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stellen wollen. Und das war die Intention des Intendanten damals mit der Kooperation. Und er hat explizit gesagt, er wollte einfach auch einen Dialog schaffen. Ne? Also es gibt halt nicht immer die reine Lehre. Man sitzt jetzt hier in Berlin und da kann man halt sagen, vielleicht gut, richtig. Aber es gibt, und ich glaube, also für mich war das heute Abend sehr eindrucksvoll, Herr Ming, wie Sie das entfaltet haben. Man muss auch umgehen mit Gegebenheiten. So. Und dann redet man über Wind und andere Dinge, aber kann damit auch was bewirken. Zu Ihrer Frage, es gibt ein großes Sicherheitsmanagement, also wir haben da richtige Abteilungen, wir haben dann auch immer also Ansprechpartner Tag und Nacht, ohne Pause, auch an Feiertagen und am Wochenende. Und wenn wir Kolleginnen und Kollegen in wirklich, wirklich gefährlichen Regionen haben, dann müssen die sich alle 20 Minuten melden, also da gibt es ein sehr feingewobenes Sicherheitsnetz. Und trotzdem, ich habe das ja vorhin kurz angesprochen, und wie gesagt, Julia Hahn ist eine Kollegin, die auch immer wieder in der Türkei unterwegs ist. Also es wird immer schwieriger, ne? Weil jetzt plötzlich auch in Ländern Kolleginnen und Kollegen in Gefahr sind, bedroht sind, die waren bis vor kurzem noch überhaupt gar kein Problem. Was machen wir jetzt mit Leuten, die in der Türkei unterwegs sind, ne? Die keine Akkreditierung haben für ein internationales Medienunternehmen, was ja die Deutsche Welle ist?
Ich habe jetzt eine.
Insofern. Ja, da freuen wir uns sehr. Also das ist wirklich eine große Frage und die stellt jetzt mich, die ich da in Verantwortung bin, gemeinsam dann natürlich mit der Programmdirektorin bis hin zum Intendanten manchmal, für eine ganz, ganz schwere Herausforderung. Wir haben Kollegen, die kennen sich gut aus, die haben Sicherheitstrainings gemacht, die berichten seit 20 Jahren aus Somalia. Die würden jetzt Bilder bringen für unser internationales Publikum, die extrem wichtig sind. Die würden Fakten recherchieren, die nicht recherchiert sind, die dann wirklich auch einen weltweiten Diskurs mit prägen können. Aber wie weit gehen wir da? Wie sehr gehen wir ein Risiko ein? Und dazu kommt dann tatsächlich noch das Problem, dass natürlich immer mehr freie Kollegen, Kolleginnen dann auch genau in diese Weltregionen gehen, wo sie hoffen, was Exklusives anzubieten, was halt die anderen Redaktionen gar nicht mehr abdecken, nimmt man das dann und sozusagen fordert sie dann für die nächste Situation auf, da wieder hinzugehen und wieder ihr Leben zu riskieren. Das ist schwierig. Also wir haben ein gutes Netzwerk an Betreuung, aber das ist dann doch letztendlich jeden Tag eine neue Entscheidung, die man treffen muss.
Ich glaube, das war das Schlusswort an dieser Stelle, mit Blick auf die Zeit auch. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen. Vielen Dank.